Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von In Bindung. In Verbindung leben zu deinem Kind, dir selbst und zu Gott. Ich bin Sonja und ich freue mich, dass du zuhörst. Ich wünsche mir, dass du für dich heute ganz persönlich, für deinen Alltag oder auch für deine Familie, für deine Partnerschaft einfach einen Input mitnehmen kannst, der dir weiterhilft. Es geht heute weiter mit unserer Themenreihe Glaubenssätze. Wieso, weshalb, warum? Teil 2. Mit mir an den Mikros sitzen wieder unsere beiden Expertinnen, die Junita Horch. Hi, hi, hi.
Hallo.
Vom Entbindungsteam. Sie ist Pädagogin und Mama von 2 Kindern im Alter von 4 und 5 Jahren. Und wieder mit dabei ist auch unser, ich sag mal jetzt, Special Guest, die Judith Fockner. Hi, hi.
Hallo.
Sie ist Theologin, sie ist freiberuflich unterwegs, sie ist Lektorin in verschiedenen Verlegen, sie hat momentan eine Sendung im Hope TV, Shabbat Shalom. Ich denke, die ist sehr interessant, schaut rein. Sie ist auch immer wieder mal eine Referentin und vor allem, sie ist Mama von 2 Kindern im Alter von 10 und 12 Jahren. Genau. Das ist für uns auch spannend, weil ja unsere Kinder vom Entbindungsteam eher im jüngeren Alter unterwegs sind. Mhm. Und ich freue mich, Judith, dass du uns heute wieder verstärkst im Team.
Ich auch, ja.
Und bevor wir jetzt starten, kommen wieder einige Infos und Werbung für euch. Ohrenspitze, das geht los.
Ich darf euch nun mitteilen, dass der Vorverkauf endlich gestartet ist. Wir haben lange nach der Möglichkeit gesucht, die für uns passend ist und haben sie letztendlich gefunden. Wir haben einen Shop bei Shopify eingerichtet, wo dieses Produkt, wo unsere Glaubensschätze im Vorverkauf erworben werden können. Das bedeutet, ihr findet den Link zur Verkaufsseite bei den Shownotes und dann werdet ihr verlinkt, da wird halt alles gezeigt, was wichtig ist. Die Glaubenskarten kosten 25 Euro plus Versand. Und für diejenigen, die das jetzt im Vorverkauf erwerben, gibt es ein Goodie dazu und nehme ich 5 Postkarten nochmal extra drauf mit den Motiven der Glaubensschätze. Geht gerne auf die Seite, die ist so schön geworden. Man kann da richtig guten Einblick bekommen, wie die Karten ausschauen. Noch ein bisschen Input dazu, warum, wieso, weshalb es diese Karten überhaupt gibt. Es gibt auch die Möglichkeit, dann zusätzlich zu spenden, wenn ihr sagt, ich finde das Projekt so cool, ich möchte gerne nochmal 5 Euro zusätzlich geben oder 10 Euro zusätzlich. Oder wenn euer Herz so überfließt, dass er sagt, gerne noch mehr, da gibt es nochmal eine extra Verlinkung oder eine extra Information dafür. Denn der Vorverkauf ist für uns total wichtig, um das ganze Projekt zu finanzieren. Und je mehr da mitmachen, desto besser. Das bedeutet für uns, wir sind dankbar für jeden, der es im Vorverkauf bereits kauft. Und wenn ihr das einfach euren Freunden weitererzählt, euren Gemeinden, Kinderdiakonen, es gibt ja so viele, die Kinder haben, mit Kindern zusammenarbeiten. Wir sind dankbar für jeden, der das einfach vorher schon kauft. Und deswegen danke auf jeden Fall für eure Unterstützung. Danke, dass ihr da seid. Und wir freuen uns, dass es nun endlich losgeht.
So, seid ihr bereit? Dann lasst uns jetzt direkt ins Thema reinstarten.
Ich würde ein Zitat am Anfang vorlesen von John Eldridge. Ganz leise wirbst du um mein Herz. Ich finde, hier wird so eine geistliche Ebene von den Glaubenssätzen nochmal eröffnet, die ganz gut zusammenfasst, was wir letztes Mal auch gesagt haben. Das steht: Satans Diener flüstern ihre Deutung der Geschichte unseres Lebens ein und versuchen, unsere Seele damit zu beeinflussen. Sie nehmen die Ereignisse in unserer ganz persönlichen Reisen und Bruchstücke der Dinge, die uns von Eltern, Predigern, Freundinnen, Ehepartnerinnen und vollkommen Freunden gesagt werden. All diese Fäden verflechten sie zu unserer ganz persönlichen Botschaft, der Pfeile, die uns sagt, dass es keine göttliche Romanze gibt, keine große Geschichte, die Gott inszeniert, die sehr gut ist. Und ich fand dieses Zitat so krass, weil diese Wahrnehmung von, es gibt noch jemand anders, der ganz genau weiß, was meine Geschichte ist. Der weiß ganz genau, wie er mir die Pfeile in mein Herz rammen kann, diese negativen Glaubenssätze, und wie die mich dann beeinflussen. Sodass ich den Glauben verliere an mich selber, dass ich geliebt bin, dass ich wertvoll bin, dass ich Grenzen setzen darf, dass ich den Glauben verliere an, ich bin es auch wert, dass man mit mir Beziehung pflegt, den Glauben verliere auch an diesen guten Gott, der mit mir in einer absoluten, krassen Liebesbeziehung leben will, weil er mich einfach so feiert. Und diesen Glauben, da stehen wir häufig in der Gefahr, diesen Glauben zu verlieren. Und genau, deshalb reden wir heute auch wieder weiter darüber.
Genau, diese Pfeile, die tun ja auch weh, ne?
Voll, voll.
Deswegen meine Frage jetzt mal an euch. Wie merkt ihr denn, dass das so ein Glaubenssatz kommt? Ploppt es auf? Habt ihr das in Gedanken zuerst? Oder ist es vielleicht viel, viel tiefer vergraben? Braucht ihr eventuell eine Schaufel dazu? Judith.
Ja, du sprichst jetzt von Negativen. Deine
ja.
Frage geht in Richtung
genau. Negativen. Wir gehen jetzt direkt in die Negativen genau. rein, in die
genau,
Pfeile.
Genau, dazu muss man ja nochmal so sich bewusst machen, ein negativer Glaubenssatz ist ja auch etwas, was ich glaube, aber was gar nicht der Wirklichkeit entspricht.
Ja.
Nochmal so zum, also ich mache jetzt zwei Beispiele. Ich schaffe das nicht, wäre ein negativer Glaubenssatz, ne? Der wird sich wahrscheinlich irgendwo äußern in Angst oder in Rückzug oder so. Mhm. Die Frage ist ja immer, wir haben gesagt, die Glaubenssätze liegen sehr tief oft vergraben. Junita, du hast sogar in der letzten Folge gesagt, die sind manchmal so tief geschützt, dass wir denken, wir haben die gar nicht.
Mhm.
Also jetzt das Extrembeispiel, ich nenne nur das Extrembeispiel, damit wir uns das vorstellen können,
mach,
wahrscheinlich so eine narzisstische Persönlichkeit, die quasi auftritt, unheimlich überzeugt von sich selbst, unheimlich stark und positiv und begabt und auch anderen Leuten immer wieder das Gefühl gibt, dass sie weiter unten stehen, dass sie nicht so viel können, dass da einfach eine fantastische Persönlichkeit auftritt, in der niemand das Wasser reichen kann. Und auch die Experten sagen eigentlich, die Wurzel, der Kern einer narzisstischen Persönlichkeit ist eine ganz tiefe Angst zu versagen. Also eigentlich es nicht zu können, eigentlich klein zu sein, eigentlich durchschnittlich zu sein. Eigentlich
genau das Gegenteil von dem, was
ja, eigentlich genau, ist. Das heißt, da ist jetzt vielleicht ein Glaubenssatz, der heißt, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht wichtig, ich bin nicht fantastisch. Ja? Und der wird so weit überdeckt mit einer so dicken Schicht, dass die Person selber gar nicht mehr dazu kommt. Würde man vielleicht Beispiel einem Donald Trump fragen, fühlen Sie sich manchmal unzulänglich? Also, ne, ist jetzt ein dummes Beispiel. Aber dann würde die Person sagen, wieso? Nö, ich habe keinen Grund dazu. Ja? Also da ist ganz dicke Schicht dazwischen. Ja? Bei uns liegen die oft, also bei uns sage ich jetzt beim Normalgestörten, liegen die oft ein bisschen mehr unter der Oberfläche, da reicht vielleicht nur so ein kleines Kratzen und es ist da, es tut weh, es weiß ich nicht. Ein Beispiel, jemand sagt, du hast da einen Fehler gemacht und schon ist die Scham da, ganz dick. Ja? Also, aber man schützt sich natürlich, indem man versucht, ganz gut zu alles zu machen oder man schützt sich, indem man ganz lieb ist zu allen Menschen oder man schützt sich. Vielleicht reden wir mal zuerst über diese dicke Schicht, bevor man über das redet, wie man da runterkommt. Ja? Also ich nenne jetzt mal drei Beispiele, Junita, die fallen vielleicht noch viele Beispiele ein, wie man sich schützt davor. Ja? Also bei mir ist es ganz oft die Überanpassung. Da haben wir in der letzten Folge mal kurz gesprochen. Quasi ich tue alles so, wie ich hoffe, dass die anderen sich's erwartet.
Mhm.
Und deswegen spüre ich das gar nicht, dass ich was anderes will und dass da ein Konflikt ist und dass ich, weil mein Glaubenssatz ist vielleicht, wenn ich dich enttäusche, dann magst du mich nicht mehr oder dann ist unsere Verbindung unterbrochen, ja, so wenn ich dich enttäusche, ja, also werde ich sowieso alles tun. Das heißt, ich spüre diesen Glaubenssatz sehr selten, weil ich immer versuche, die Bindung so aufrecht zu halten, dass ich so bin, wie du es dir denkst. Ich spüre das dann entweder, wenn das so weit auseinander geht, das, was ich will und das, was du, ja, weiß ich, du äußerst eine Bitte, und die Bitte geht so weit von dem weg, was ich eigentlich möchte, dann komme ich in einen inneren ganz großen Konflikt und da könnte dann Wut hochkommen. Ja? Also Wut, innere Wut, die zeige ich dir nicht, weil ich erfülle ja deine Erwartungen. Ja?
Genau.
Also wenn ich mich überfordert, überarbeitet fühle, wenn ich mich in einem riesen Konflikt fühle, jemand möchte das, ich möchte das, das wäre so ein Signal. Da stoße ich jetzt auf den Glaubenssatz, warum habe ich ein so großes Problem zu sagen, nö, sorry, das kann ich nicht, das will ich nicht. Ja? Weil ich Angst habe, weil mein Glaubenssatz heißt, ich darf dich nicht enttäuschen.
Und weil du nimmst dir entweder die Angst nach innen, wie du gerade sagst, oder du lässt die Wut nach außen in einer bestimmten Situation, wo du ja dann auch erschrickst, ne, und sagst, hoppala, was ist denn hier los? Also das ist eine Wut, die überhaupt so krass ist. Wo kommt die her? So bin ich ja sonst nicht, weil ich passe mich ja ständig an und so weiter. Und da merkst du ja dann, da ist was tief, ganz tief drin vergraben. Ne?
Genau, also so an einem ganz unverhältnismäßig starken Gefühl, genau, das gar nicht zur Situation passt. Ne? Du bittest mich um etwas, ich ärgere mich innerlich über dich, dass du das jetzt bittest. Ja,
oder ja, und dann schreist vielleicht deinen Partner an und der weiß gar nicht mehr, was jetzt los ist, ne? Oder deine Kinder.
Absolut, absolut. Ja, genau, das ist auch noch so ein Ding. Leute, die Erwartungen erfüllen, haben ja dann oft 2, 3 sichere Bindungen und die kriegen alles ab. Genau. Ich staue mir den ganzen Ärger an, den ich dir nicht zeige, den ich euch
nicht zeige. Kannst du ja nicht. Ich kenne dich.
Genau, weil ihr werdet ja enttäuscht, genau, und irgendwer kriegt es aber dann ab in völlig unpassenden Situationen. Genau. Da muss man dann nachgraben. Mhm. Ja, das ist diese Arbeit, diese sich hinsetzen, ganz ehrlich hingucken. Mhm. Warum habe ich jetzt so stark reagiert? Und das machen wir eigentlich nicht im Alltag. Das muss man üben, das muss man lernen. Diesen Schritt mal zu gehen, ich möchte wissen, was darunter ist. Das ist ja schon ein Riesenschritt.
Ja, mach mal genau, wie du das machst, weil ich denke, das ist interessant jetzt für die Zuhörerin, weil ich glaube, dass viele vielleicht auch so verwirrt sind von den 1000 negativen Glaubenssätzen, die sie in ihrem Kopf haben, dass sie gar nicht wissen, wie sie jetzt in der konkreten Situation, sage ich mal, da vorgehen sollen. Wie ja auch die Unita sagt, beschossen mit Pfeilen, sage ich mal, vom Bösen noch. Ich meine, wie?
Ja. Ne? Ja, also ein Beispiel, ich sitze im Gottesdienst und meine Kinder sind jetzt noch klein, ich habe jetzt ein Beispiel, und ein Kind läuft so einen Bogen und irgendeine gut meinende Glaubensschwester nimmt das Kind und bringt es zu mir zurück. Ja? Mhm. Eine ganz lieb gemeinte Handlung.
Mhm. Ja.
Diese Schwester hilft mir in ihrem Kopf, hilft sie mir.
In ihrem Kopf,
aber, ja. In ihrem Kopf, genau. Aber ich bin darüber entweder hoch beschämt oder hoch verärgert. Ja? Egal welches Gefühl, völlig egal, aber warum? Mhm. Warum empfinde ich das als übergriffig oder so, diese Schwester? Mhm. Ja? Vielleicht ist es auch übergriffig, das kann man ja dann drüber sprechen. Deswegen ist es auch nochmal so wichtig, nochmal dieses Ding quasi einen Schritt zurückzugehen und sich die Situation so anzusehen, als wäre es nicht ich. Ja? Ich stelle mir vor, eine andere Schwester hat ihr Kind rumlaufen und jemand bringt es zurück. Wie würde ich über diese Situation denken? Ja, also auch nicht so einfach, diese Position einzunehmen, aber es kann sein, dass es übergriffig war, vor allem wenn die Schwester dann auch noch Dinge sagt und so weiter, aber vielleicht war es wirklich nur eine Unterstützung. Mhm. Aber warum bin ich jetzt so, warum habe ich so ein negatives Gefühl? Dahinter steckt entweder, ich sollte meine Kinder immer im Griff haben. Also ein Glaubenssatz. Oder wenn andere mit meinen Kindern unzufrieden sind, habe ich versagt. Mhm. Ja? Es kann ja auch sein, dass ich denke, das Kind darf sich 3 Meter von meinem Stuhl entfernen. Ja? Aber die Schwester denkt das nicht und ich muss wieder ihre Erwartungen erfüllen, obwohl es für mich noch in Ordnung war. Ja? Also der nächste Glaubenssatz. Oder ich sollte als Mutter quasi immer meinem Kind voraus, also einfach so Erwartungen, die ich glaube, dass ich erfüllen muss, ja, oder also quasi, ich bin, also ein Glaubenssatz ist einfach, ich habe die Situation nicht unter Kontrolle und ich muss aber die Situation unter Kontrolle
haben. Ja. Genau, ich habe die Verantwortung, dass meine Kinder nicht stören auch.
Sowas, genau. Oder ich bin nicht kompetent genug. Also ich bin nicht gut genug. Dann da ganz tief liegt er dann, ich bin nicht gut genug. Und mit diesem, ich bin nicht gut genug, ist die Angst verbunden, dass andere mich verachten dafür. Mhm. Ja, also alle haben das jetzt gesehen und die verachten mich jetzt dafür. Und das lässt diese starken Gefühle aus. Wenn ich hingegen als anderes Beispiel jetzt denke, entweder ich denke, okay, diese Schwester hat einen sehr engen Rahmen, was mein Kind tun soll. Ich habe eher einen anderen und für mich war es noch gut. Die Schwester darf das Kind zurückbringen, ist alles gut. Aber für mich hat sich das Kind ja noch gar nicht falsch verhalten. Es sind einfach unterschiedliche Ansichten. Das darf auch so sein. Alles ist gut, weil jetzt ist alles in Ordnung. Das sind unterschiedliche Vorstellungen davon, was Kinder dürfen. Oder ich denke, oh ja, da habe ich jetzt wirklich nicht gut aufgepasst auf mein Kind. Die Schwester hatte recht, es zurückzubringen. Ich habe einen Fehler gemacht. Und jetzt kommt's. Und ich denke, aber ich darf ja als Mutter auch Fehler machen, weil wir sind nicht vollkommen. Mhm. Und es darf ja auch mal passieren, dass mir etwas als Mutter passiert, auch als gute Mutter passiert, dass ich auf mein Kind nicht genug Acht gebe. Und
also der Satz nochmal für alle, ich darf Fehler machen.
Ja, und Fehler ich machen bin ist trotzdem, okay. Genau, und jetzt, ich bin trotzdem angenommen, bei Gott, bei den Menschen, die mich lieb haben. Ich bin trotzdem okay, als fehlerhafte Mutter. Und ich darf sagen, Entschuldigung, und alle, die das sehen, und die das sehen und sich jetzt denken, wie kann man nur, die haben es noch nicht verstanden, dass man Fehler machen darf. Und ich darf die von mir weghalten. Also das sind ja alles dann diese Schritte schon hin zu einem positiven Glaubenssatz. Aber wenn ich den verankert hätte, verinnerlicht hätte, ich bin die Judith, ich bin eine Mutter, ich mache Fehler und auch wenn ich Fehler mache, weiß ich, ich meine es grundsätzlich gut und ich bin eine hinreichend gute Mutter und wenn ich Fehler mache, dürfen mich andere korrigieren und mir dabei helfen und ich bin im Frieden damit, dann würde ich mich null, dann hätte ich weder Scham noch Wut. Also nur so als großes Beispiel. Das habe ich leider.
Danke, das war total interessant. Juni, wie sieht es bei dir aus mit den negativen Glaubenssätzen?
Ja, ich merke, dass sich das da aufploppt. Ja, einerseits halt klar, Gefühle, plötzlich übermäßig starke Gefühle. Aha. Nicht nur Wut, aber auch Angst. Manchmal ist bei mir auch einfach Angst und Panik, dass ich Angst und Panik spüre. Okay. Und was bei mir super spannend ist, jetzt, wo ich in die Analyse gegangen bin, habe ich angefangen, Körpergefühl dafür zu entwickeln. Also dass ich plötzlich merke, boah, irgendwie meine Brust schnürt sich zu, mein Magen-Darm fängt an völlig verrückt zu spielen, ich fange an zu schwitzen, mein Herz rast, wirklich diese Verbindung angefangen habe zu spüren bei einigen meiner Kernglaubenssätze, dass plötzlich bei mir richtig losgeht körperlich, richtig krass, wo ich dann immer weiß, wow, hallo, du bist wieder da. Du bist wieder da. Aber okay, was fühle ich gerade? Und dann einfach dieses auch wo ich so auf die Suche gegangen bin, auch dieses, habe ich letztes Mal gesagt, zum Beispiel, ich bin allein, ich bin alleine und ich bin dadurch ein Control-Freak. Es wird immer besser, aber so dieses Unperfektionismus, weil das hilft mir, das gibt mir die Sicherheit.
Ja, zu kontrollieren halt, das hilft dir
zu kontrollieren und dass ich, auch wenn ich alleine bin, ich schaffe es. Es wird alles gut, weil ich habe alles unter Kontrolle und ich bestimme, ich plane, ich sage, wo es lang geht und ich mache es richtig gut, weil dann kann mich auch keiner kritisieren, weil ein Glaubenssatz ist auch, ich bin nicht gut genug. Und damit will ich wieder nicht in Berührung kommen. Also muss ich alles, wenn, richtig gut machen, dass man nicht meckert. Und wenn jemand meckert, dann entweder verletzt mich tief, wenn die Person mir nahe steht, so richtig krass, dass ich zerstört bin, oder ich gehe auf Kontra und kämpfe und sage, wer bist du, dass du mir was sagen kannst? Einfach, weil das immer bei mir gerührt wird. Und und das sind halt diese körperlichen Reaktionen, die ich immer wieder auch wirklich wahrnehme und dann mich damit verbinde und einfach sage, und mir kurz einen Moment bewusst mache, okay, was geht gerade bei mir ab? Mir das bewusst mache. Und aber dann sind wir schon eigentlich bei den Strategien. Aber davor noch.
Mal ganz kurz, stopp, Juni. Also es ist schon mal sehr interessant, finde ich, dass du das auf der körperlichen Ebene spürst. Also so doof das in dem Moment ist, aber es ist trotzdem wieder eine Hilfe für dich. Also wenn du das schon, du sagst, spüren kannst, okay, jetzt geht was los, okay, jetzt sollte ich Stopp machen, jetzt sollte ich tiefer schauen, jetzt muss ich mich mal rausnehmen, so wie die Judith sagt, rausnehmen, muss ich von oben drauf schauen.
Ja. Weil sonst wird es halt destruktiv häufig. Ja. Ich bin kein Mensch, der nach außen destruktiv handelt. Ich fresse mich alles rein.
Ja, glaube ich, sind wir alle drei nett. Also wir sind, glaube ich, alles drei Typen.
Über Monate und irgendwann heule ich nur noch so. Irgendwann wird einfach nur noch geheult. Man denkt, okay, krass, boah, das war jetzt wieder viel angefressen. Und dann wird wieder so, angesammelt. Aber wo ich eher der Typ bin, wo dann gedanklich unheimlich viel abgeht, wo ich mir denke,
also wo ich mich selber erschrecke dann, wo ich, boah, wie kannst du jetzt so denken und so, boah, das ist schon heftig. Und oder manchmal halt auch Reaktionen, wo man dann plötzlich kühl wird, wo man dann verurteilend wird und
ja, bewertet
wird. Ich mir dann denke, boah, ich will das gar nicht, ich will doch gar nicht so sein. Ich finde das selber nicht, ich finde das ja selber nicht gut und nicht richtig. Und früher habe ich gegen dieses Verhalten gekämpft, diese Spitze des Eisberges, was mich eigentlich schützt. Ne? Das sind immer so meine Schutzmechanismen. Und ich würde gerne an der Stelle ein Zitat vorlesen aus unserem Buch, das genau das auf den Punkt bringt. Da steht: Häufig kämpfen Christen nur gegen die Spitze eines Eisberges, gegen sichtbares Verhalten. Also lieber Gott, bitte hilf mir, nicht mehr so übertrieben zu reagieren und mehr Verständnis zu zeigen. Es sollte jedoch nicht vergessen werden, dass dieser Überreaktion eine Ursache zugrunde liegt und mehr Verständnis durch einen Reifeprozess erwächst. Echte Heilung, also Herzensveränderung, kann nur geschehen, wenn wir Heilung zulassen. Und das ist eigentlich meine Story, ne? Also gegen die Spitze des Eisberges kämpfen mit, boah, du bist irgendwie ein schlechter Christ, du musst positiver denken und was auch immer.
Ja, du musst positiver denken.
Und diese Verzweiflung, die ich auch von so vielen kenne, boah, ich bin immer noch der alte, schlimme, egoistische Mensch und meine Verhaltensweisen ändern sich nicht. Und ich bete und Gott verändert mich nicht. Ja, klar verändert er mich nicht, weil er müsste meine Geschichte ändern, wenn er mich verändern würde. Er müsste mein Herz eingreifen und meine Persönlichkeit verändern. Und das macht er nicht, weil also meine Persönlichkeit ist Gott auch total wichtig. Und es hat Gründe, warum ich so verletzt bin. Es hat Gründe, warum ich so heile. Heißt nicht, dass es richtig ist. Es heißt nicht, dass wir jetzt irgendwie Sünde oder Unrecht jetzt glatt machen und sagen, nee, ist alles, ich kann nichts dafür. Also Schutzstrategien sind häufig auch sehr destruktiv und verletzen wiederum andere. Na, das will ich jetzt nicht glatt bügeln. Nur damit das aufhört, müssen wir Heilung zulassen und nicht gegen die Spitze des Eisberges kämpfen. Und das ist ein ganz anderer Ansatz, weil dann passieren diese Prozesse. Weil wenn ich weiß, ich bin gut genug, wenn ich weiß, ich bin nicht alleine, da ist ein Riesengott hinter mir, der hält meine Arme, der hält mich umarmt und der hat alles für mich bereit, dann muss ich nicht mehr Angst haben, ich bin alleine und ich muss nicht mehr kontrollieren und ich muss nicht mehr perfekt sein, weil da jemand hinter mir ist, der sich um all diese Dinge kümmert. Und wenn diese Sicherheit in meinem Herzen eindringt, dann hört das alles andere auf.
Ja, ich denke, also wir haben da alle damit zu kämpfen, also das, was du jetzt erzählst, also mit diesem Bekämpfen des Eisberges, ja. Deswegen ist die Frage, denke ich, vielleicht können wir trotzdem nochmal über hilfreiche Strategien einfach reden, wie wir damit umgehen können. Also anstelle zu beten, bitte lieber Gott, hilf mir, dass ich jetzt aufhöre, meinen Mann jeden Tag anzuschreien, hilf mir, dass ich aufhöre, ihn ständig zu korrigieren und jetzt mach mal mein Lehrergehabe da weg, als Beispiel, ja.
Also ich erwähne jetzt nochmal das Buch für die Leute, die den ersten
nochmal unbedingt, wir verlinken es auch wieder für euch, gell?
Also manche von euch haben sich's vielleicht schon gedacht zum Thema Glaubenssätze, dass die Stefanie Stahl damit auch eine wichtige Informationsquelle für uns ist. Mit diesem Buch zum Beispiel, Das Kind in dir muss Heimat finden, die hat auch dieses Arbeitsbuch dazu, mit dem man für die Leute, die wirklich da tiefer gehen wollen, sich selber, sie sagt immer, das ist für die Normalgestörten. Ich mache jetzt noch so einen kurzen Einschub. Wenn jemand von euch sich mit seinen eigenen Glaubenssätzen beschäftigt und merkt, die Jonita hat ja schon erzählt, wie massiv das sein kann. Das, was da hochkommt, das überfordert mich komplett. Da kommen Sachen hoch, die sind so tief, so dieses, ich bin nicht wert, dass man sich um mich kümmert. Wenn sowas rauskommt, wenn so tiefe Sätze rauskommen, nicht nur ich darf nicht das und das, sondern wirklich so die tiefsten Glaubenssätze, ganz tiefe, negative Sachen, die man über sich selber spürt, dann ist es oft ein Hinweis darauf, dass man traumatisiert wurde. Also, dass man wirklich in der Kindheit vernachlässigt wurde, unterdrückt wurde, in irgendeiner Form schwer verletzt wurde. Und dann würde ich sagen, ohne Begleitung ist das nicht wirklich zu bewältigen.
Genau.
Weil das einem ja dann stündlich quasi begleitet. Ja, das ist ja die Brille. wir haben gesagt, die Glaubenssätze sind die Brille. Wir gucken nicht auf die Brille, aber wir sehen mit der Brille alles. Und egal, was dein Partner sagt, egal, was dein Kind tut, wenn es gefährdet, dass du dich geliebt fühlst, wenn dein Kind bockt und es bedeutet für dich jedes Mal, dass dein Kind dich nicht mag, weil dein innerer Glaubenssatz ist, dass du nicht liebenswert bist und dass, wenn jemand sich falsch verhält, dass das ein Anzeichen dafür ist, dass du nicht liebenswert bist, boah, dann passiert das ja 100-mal am Tag, sage ich mal, dass dein Glaubenssatz dich blockiert. Ja. Und da sage ich mal, ja, natürlich, wir kommen gleich noch drauf, dass Gott eigentlich die einzige verlässliche Quelle für die Heilung von Glaubenssätzen oder für die positiven Glaubenssätze ist. Aber um das aufzuarbeiten, wäre professionelle Begleitung trotzdem ganz dringend zu empfehlen. Also mit eben, wie ihr sagt, ein bisschen beten, auch wenn ich Gott ganz tief reinlasse, habe ich wohl wahrscheinlich, wenn ich traumatisiert bin, gar nicht den Überblick, was da passiert. Es wird so viel Chaos da drin sein, dass einem jemand begleitet, zuhört, ordnen hilft, spiegelt. Dieses Spiegeln ist so wichtig, dass jemand sagt, ich nehme die Situation völlig anders wahr als du. Ja? Dein Kind bockt gerade, weil es einen Autonomieversuch macht. Das hat nichts damit zu tun, ob es dich liebt oder nicht. Also, dass jemand einem das spiegelt, ja. Ja, und da
absolut, unbedingt, ja.
Diesen Spiegel von außen, den bräuchte man immer, aber als traumatisierter Mensch braucht man ihn unbedingt. Also, das ist jetzt nur so ein Einschub gewesen.
Aber nein, ich denke, das ist wichtig, also an alle. Also, wenn das so tief liegt, unbedingt, also ich spreche da auch aus Erfahrung, unbedingt professionelle Hilfe suchen. Und das ist es auch wert in dem Fall, weil das ist ja eine Belastung für alle in der Familie auch und für dich, den Zuhörer, ganz besonders, sage ich. Also danke für den Einschub.
Genau, und für die Normalgestörten wäre es halt eben wichtig, also einen Blick, für uns alle Normalgestörten, sage ich jetzt mal, einen Blick auf die Glaubenssätze zu kriegen, die, Junita, du hast das letzte Mal gesagt, die Kernglaubenssätze, die drei wichtigsten Glaubenssätze von mir, das mal zu kriegen, in aller Ruhe, nicht in der Situation, sondern mal in aller Ruhe so. Was sind die Situationen, die immer wieder bei mir was triggern, ja? Und was steckt da dahinter? Dann mal verstehen, also quasi, wenn ich mal zum Beispiel verstanden habe, ich fühle mich sehr schnell ohnmächtig oder ich fühle mich sehr schnell nicht gut genug. Ja? Das dann auch wirklich ernst zu nehmen und nicht zu sagen, ja. Also das ist, finde ich, der erste Schritt. Verstehen, ernst nehmen und Verantwortung dafür zu übernehmen. Das wäre für mich der erste Schritt. So, die Steffi nennt das unser Schattenkind kennenlernen.
Genau,
das Schattenkind. Genau. Das Schattenkind ist so die Sammelsurium aller unserer negativen Kernglaubenssätze. Also das Kennenlernen unseres Kindes, das verletzt worden ist. Ja. Genau. Das wäre der erste Schritt. Das ist ein sehr mutiger Schritt, aber ein ganz, ganz wichtiger Schritt.
Okay, ja. Zweiter Schritt.
Was kommt dann? Ich finde es halt schön, du hast jetzt das innere Kind angesprochen.
Genau.
Das Schattenkind, inneres Kind, da gibt es ja, man meint da eigentlich immer das Gleiche. Und ich finde es so schön, wie du gesagt hast, dieses Erkennen und Wahrnehmen und dass es okay ist. Ne? Weil wenn du in diesen Prozess kommst von, okay, es triggert mich jedes Mal, wenn ich das Gefühl habe, also wenn ich übersehen werde, wenn ich irgendwas sage und keiner hört mich. Ne? Ich sag was und plötzlich redet der andere und ich stehe da und denke mir, bin ich eigentlich Luft? Wenn mich diese Situation immer wieder triggern und so, dass ich wütend werde, dass ich krasse Traurigkeit empfinde, dass ich dann in diesen Prozess gehe, dann auch, okay, was ist in meiner Vergangenheit mal passiert? Kann ich mich noch bewusst an irgendwas erinnern aus meiner Kindheit, an Kindheitserlebnisse, wo genau das passiert ist? Und das ist der Schmerz aus deiner Kindheit, den du damals gefühlt hast, wo du keine Ressourcen hattest, mit dem umzugehen, wo du kein Schutzschild hattest, keinen, der das gesehen hat und aufgefangen hat und gesagt, ich habe gesehen, das hat dir wehgetan. Du hast das Gefühl, du wurdest nicht gesehen und hast das Gefühl, du bist nicht wichtig. Gesehen, es hat dir wehgetan. Punkt. Es hat dir wehgetan. Punkt. Es darf dir wehtun. Wow. Und dann zu sagen, weißt du was, und ich habe dich gesehen und ich finde dich wichtig und ich würde dir jetzt gern zuhören. Und man geht eigentlich dann in dieser inneren Kindverarbeitung gewisserweise in die Vergangenheit und redet dann mit seinem persönlichen inneren Kind und agiert als Schutzschild nachträglich für das, was damals nicht war. Weil der Schmerz, der ist real, der ist da. Und wenn man sich um den nicht kümmert, dann wird er ihn immer wieder einholen. Mhm. Und das ist so diese akzeptierende Haltung, auch wenn von außen, ne, wenn du jetzt von außen deine Vergangenheit gehst, mhm, und als Erwachsener draufblickst und so viel Empathie hast für deine, weiß es nicht, für deine Mama oder für die Schwester, die, mhm, jetzt gerade gemeint zu dir war. So viel Empathie und Verständnis und du verstehst, warum, mhm, das so gelaufen ist. Dein Schmerz ist aber dennoch da und deine Gefühle sind echt und die brauchen jemanden, einen Ort, wo die sein dürfen, wo die ausgeweint werden dürfen und, mhm, jemand, der dir dann zuspricht, weißt du was, ich sehe dich und ich kümmere mich jetzt um dich. Ich kümmere, mhm, mich um dich und ich kümmere mich jedes Mal um dich, wenn dieser Schmerz wieder aufploppt. Das heißt, wenn ich diese starken Körperreaktionen in mir wahrnehme, oder plötzlich diese Gefühle, diese starken, dann ist es immer so, wie wenn so ein inneres Kind plötzlich neben in mir aufschreit und sagt, hallo, ich bin da und das tut mir gerade weh, weil das erinnert mich noch und das ist so. Und dann braucht es eigentlich mich, der das Stopp macht und sagt, okay, warte mal, mein inneres Kind, du, kleine Junita, wie auch immer, du fühlst dich gerade wieder total übersehen. Ich sehe das. Und ich kümmere mich um dich und ich beschütze dich. Und ich merke, du willst das jetzt gar nicht. Du willst da jetzt eigentlich, wenn wir jetzt beim Beispiel bleiben, Judith, bei dir, du willst jetzt gar nicht spazieren gehen. Okay, weißt du was, ich stehe jetzt für dich ein und ich kümmere mich jetzt um dein Bedürfnis, dass wir jetzt nicht rausgehen, weil es ist wichtig, dass ich auf dich höre. So, mhm. Und das ist so diese Verarbeitung, wo wir eigentlich eine Beziehung aufbauen müssen, mhm, unserem inneren Kind und so diese ganzen Bruchstücke, die in unserem Herzen sind, weil die sind dann alle so abgespalten, wo wir dann wieder so ein Gesamtbild ordnen, indem wir diesen Schmerz wahrnehmen und indem wir diesem Schmerz Raum geben, ausweinen lassen und anfangen, der Beschützer zu sein, die Beschützerin, mhm, für das, was bei mir immer wieder aufploppt. Mhm. Und dann, wenn das Kind gesättigt ist, wenn das Kind, das ist ein Prozess, wenn das Kind merkt, boah, da kümmert sich wirklich jemand um mich, dann heult es nicht mehr, heult es ständig nicht mehr auf, weil es weiß, boah, nee, ich bin wichtig. Und auch wenn der andere mir jetzt irgendwie übers Wort weitererzählt und man mir gerade nicht zugehört hat, das ändert nichts an meinem Wert. Mein inneres Kind ist dann gesättigt und weiß, ich werde gesehen, ich bin wertvoll. Der, mhm, andere hat vielleicht gerade selber einen Gedanken und hat mich, das war keine Absicht. Dann bin ich fähig, so zu denken, weil mein Kind gesättigt ist.
Ja, du sprichst da gerade zwei Rollen an. Ne? Du hast ja gesagt, ich spreche mit mir. So, ja, also ja, zwei Rollen. Vielleicht kann man das auch nochmal benennen. Oder sagen, das eine ist, die Steffi würde sagen, Erwachsenen-Ich. Ja, so würde ich das nennen. Ne? Das ist das, also quasi, wir haben in uns Gedanken, die noch aus unserer Kindheit herrühren, wie zum Beispiel, ich darf mich nicht wehren, ich darf keine Bedürfnisse haben. Mhm. Jetzt sind wir aber erwachsen geworden, mhm, und haben auch positive Sachen dazu gelernt, die werden halt immer wieder übertönt vielleicht vom Schattenkind. Aber dieses Erwachsenen-Ich, das ist unsere Stärke sozusagen, mit der wir zu unserem Kinder-Ich sprechen können, es trösten können. Du hast das sehr, sehr schön beschrieben. Da muss ich jetzt dazu sagen, als gläubige Christin, würde ich sagen, das ist wirklich eins der großen Punkte, die natürlich die Steffi mit all ihrer Genialität quasi nicht so voll anbieten kann. Mhm, ja. Der Erwachsene, sie sagt, wo kriegt der Erwachsene, der das ja jetzt weiß, der jetzt weiß, ich bin kein Kind mehr, ich bin ja wertvoll, ich, mhm, bin ja geliebt, der quasi tröstet sich selbst in einer Situation, wo man Schmerzen, mhm, hat, wo kriegt der Erwachsene denn seine Stärke her? So, ja, wo kriegt denn der Erwachsene seine Sicherheit her, dass er wirklich geliebt ist, dass er wirklich angenommen ist? Ja. Und da sagt sie halt, ja, das, da wird sie so pseudo-religiös und sagt halt so, du bist von Geburt an ein leuchtender Stern. Ja, wo kommt das her? Ja, warum glaube ich das? Wer sagt mir das? Die Evolution sagt mir das nicht. Die Evolution sagt, du bist die Samenzelle, die es geschafft hat, zufällig. Ja? Und du bist aufs Überleben trainiert und deswegen. Ja? Genau. Und da sage ich, klar, wir brauchen Menschen, die uns Positives zusprechen, aber die versagen halt auch. Und die Menschen in unserem Umfeld versagen halt auch. Wo kriegt meine Erwachsene die Stärke her, die positiven Glaubenssätze auch wirklich zu glauben? Und da würde ich sagen, es gibt nur einen, der mir das wirklich zuspricht. Wenn alle anderen Menschen versagen, ja, dann ist es mein Schöpfer, mein Vater, mein Retter, mein Gott, mein Freund, der eben diese großen Sätze sagt, auch in der Bibel zum Beispiel. Deswegen, wir kommen eh noch auf diese Glaubenskarten, aber in der Bibel sagt Gott, alle diese Sätze, ja, du bist genug, du bist angenommen, du bist geliebt, du bist gewertschätzt, du bist einzigartig, du bist, es ist so gut, dass es dich gibt, du hast Stärken, du hast Dinge, die andere Menschen brauchen, du wirst gebraucht, du bist nicht ohnmächtig, du darfst sagen, was du denkst, du bist individuell wichtig, ja, und so weiter. Mhm. Alle diese Sätze. Und wie komme ich dorthin, dass ich die zuerst mal glaube, als Erwachsene? Ja. Und da muss ich schon sagen, da ist nur Gott meine Quelle. Ich habe keine andere Quelle gefunden, die vertrauenswürdig ist, die sicher ist, der ich es auch glaube. Ja. Mhm.
Ja. Weil, das heißt, du kannst sagen, dass du, wenn wir jetzt diese Situation nochmal nehmen von der Juni, oder Klein Sonja steht jetzt da, ja, also die Situation kommt, Klein Sonja steht jetzt da, fühlt sich verantwortlich für alles und so weiter. Das erwachsene Ich von Groß Sonja, sage ich mal, geht in die Situation rein und nimmt sich Jesus mit in die Situation.
Ja, im Idealfall, ja, genau das ist der Prozess. Also in der Reflexion über eine Situation hat man mehr Ruhe, das zu machen. Ja? Also da war eine Situation, die hat mich so beschäftigt, ich schäme mich immer noch, ich bin immer noch wütend oder so. Ja? Und da dann sich zurückzusetzen und zu sagen, aber ich bin doch gar nicht so ungenügend, ich bin doch gar nicht so klein, denn Gott spricht mir das zu. Du sagst, du nimmst Jesus mit rein. Also ich lasse wirklich die Worte von Jesus an mich ganz, ganz nah heran.
Also ich meine, ich nehme jemanden mit rein, der größer und stärker ist wie ich. Und wie du sagst, weil ich weiß, dass das, was er mir jetzt sagt, die Wahrheit ist, die mich dann auch heilen und frei machen kann.
Ja.
Weil ich ja trotzdem wieder dann kommen, wieder die Sätze von Klein Sonja hoch und so weiter. Aber ich weiß, sein Wort steht jetzt drüber auch in dem Moment. Ja. Und sagt, nein, du bist ich liebe dich jetzt. Ja, ich bin verantwortlich in der Situation jetzt. Ich war auch damals verantwortlich. Ich war drüber, ich war da, ja?
Ja.
Und gib mir jetzt deine Tränen und so weiter.
Ja. Und ich denke, dass in der Ruhe das reinzulassen, da hat man mehr Raum, da hat man mehr Zeit und das darf man nicht vernachlässigen. Am tollsten ist natürlich, wenn wir schon gelernt haben, in der Situation, man ertappt, die Steffi nennt das Ertappen und Umschalten.
Ah, okay.
Ihr Mantra, Ertappen und Umschalten. Also zum Beispiel, jemand ruft mich an, sagt, Judith, könntest du, oder eher als bestes Beispiel, jemand ruft mich an, ich bin am Arbeiten zu Hause, ich arbeite ja viel zu Hause, jemand ruft mich an und beginnt zu sprechen und ich merke, es wird ein Seelsorgegespräch.
Oh ja.
Auf unbestimmte Länge. Also, ja. So, ja. Und in mir baut sich eine wahnsinnige Spannung auf, weil ich weiß, ich muss jetzt arbeiten und ich habe nicht, mein Schattenkind hat nicht die Kraft, zu sagen, dass ich keine Zeit habe. Weil ich Angst habe, die Person ist enttäuscht. Ja.
Und die braucht dich ja jetzt so dringend.
Ja, genau. Und ich bin mit dieser Spannung nur halb im Gespräch. Ich bin super frustriert, dass ich nicht arbeiten kann. Ich bin gleichzeitig der Person gar keine große Hilfe. Und in mir ist ein Konflikt, der geht die ganze Zeit. Ja, genau. Und am besten wäre jetzt ertappen. Also ich, so wie du gesagt hast, Junita, bei mir ist es ein Brennen hier an der, am oberen, also ein Brennen so in der Zwerchfellgegend, ist es ein leichtes Brennen und das bin ich draufgekommen, sagt mir, oh, jemand hat Erwartungen an mich und ich kann sie nicht erfüllen, ich will sie nicht erfüllen. Mhm. Ja, also ganz selten, dass ich über dieses Brennen schon erkannt habe, das ist jetzt diese Situation. Ich glaube, du hast das viel stärker schon internalisiert, das Erkennen am körperlichen Gefühl. Oder einfach, ich merke, ich bin in diesem Spann. Mhm. Und ich ertappe mich dabei und dann ist umschalten, heißt, ich habe die Glaubenssätze schon, ich habe mich mit diesen Glaubenssätzen schon oft beschäftigt, mit dem Positiven, und ich kann schon umschalten. Mhm. Das würde dann heißen, ich sage gleich innerlich, ich habe ein wichtiges Bedürfnis. Mein Bedürfnis, jetzt meine Arbeitszeit einzuhalten, ist ein wichtiges, ein wertvolles Bedürfnis, ein Bedürfnis, das, für das ich mich nicht verteidigen muss. Mhm. Und diese Person verdient, von mir authentisch zu hören, in welcher Situation ich gerade bin. Es stärkt unsere Beziehung mehr, wenn ich jetzt sage, ich merke, du hast ein ganz dringendes Bedürfnis, darüber zu reden, aber wir müssen das auf den Nachmittag verschieben, weil ich komme mit meiner Arbeit momentan nicht voran. Das war jetzt keine günstige Formulierung, dann fühlt sich die Person schuldig. Aber,
du meldest einfach authentisch dein Bedürfnis an.
Bedürfnis an und schlage irgendeinen Kompromiss vor oder was auch immer, aber ich fühle mich dabei nicht schlecht. Genau. Also ich fühle mich immer noch schlecht, aber ich sage mal, ich darf mich schlecht fühlen dafür. Ich darf andere enttäuschen. Also das ist mein Mantra geworden. Ich darf Menschen enttäuschen, wenn mein Bedürfnis einfach berechtigt ist. Mhm. Und das sage ich mir dann. Ich schalte um in mein Erwachsenen-Ich. Mein Kinder-Ich sagt, ich kann der Person jetzt nicht sagen und die erwartet sich jetzt. Und mein Erwachsenen-Ich sagt, dein Bedürfnis ist wichtig, du darfst es verhandeln. Mhm. Du darfst die Person enttäuschen. Und eure Beziehung lebt weiter, auch wenn die Person einmal von dir enttäuscht. Und ich schalte um. Und mit diesem neuen Glaubenssatz, ja, ich bin auch geliebt, wenn ich andere enttäusche oder meine Bedürfnisse sind wichtig, mit diesem neuen Glaubenssatz quasi mache ich weiter.
Ja, und ich finde den Punkt so wichtig, weil Johannes, Kapitel 8, da steht ja, wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Mhm. Und das ist so diese Wahrheit, glaube ich, in der wir bahnen dürfen, also wirklich, die wir genießen dürfen, was Gott uns alles zuspricht, was er über uns denkt, wie wichtig er uns findet, dass er uns, also unsere Gefühle auch ernst nimmt, unsere Bedürfnisse und also dass Gott einfach so krass voller Liebe und Empathie ist und uns all das Gute zuspricht. Und darin muss sozusagen unser Erwachsenen-Ich baden, glaube ich, wirklich baden, damit wir erstmal als Erwachsene checken, oh, ich darf Nein sagen, ich bin auch wichtig. Und dieses erwachsene Ich stärkt dann das innere Kind. Mhm. Also so erlebe ich das immer wieder, dass ich mal in diese Erwachsenenebene gehe und sage, boah, Gott, ich muss mich jetzt mit dir verbinden, ich muss jetzt mit dir reden, dann gehe ich in mein Herz, weil er wohnt in meinem Herz. Ich stelle mir das vor, dass ich Jesus dann begegne, mit ihm rede. Und dann gehe ich das nochmal so durch und dann merke ich, oh nee, ich darf das, also oder ich bin genug oder wir sind ein Team. Gott, weißt du, Jesus hat mir ganz lange gesagt, wir sind ein Team, so wie ich meinem Sohn immer wieder sage, wir sind ein Team, weil er super schnell alarmiert ist und ich auch, super schnell aus der Ruhe. Und jedes Mal sagt, Juni, wir sind ein Team. Und ich sage zu meinem kleinen Kind, wir sind nicht allein, ich passe auf dich auf, ich nehme dich an deiner Hand, wir haben alles unter Kontrolle, okay? Du musst jetzt nicht irgendwie um dich kämpfen. Es ist alles gut. Und ich glaube, das ist so dieses Ineinanderspielen, wo wir uns jeden Tag bewusst machen dürfen, als auch als Erwachsene, weil das uns häufig auch als Erwachsenen-Ich auch abgesprochen wird. Aber all diese positiven Dinge, die wir unbedingt brauchen.
Genau, deswegen ist es ja auch ein Glaubenssatz, den wir zum Beispiel haben, oder ich darf nicht um Hilfe bitten, ja? Und jetzt in dem Fall ist es, denke ich, ganz gut, um Hilfe zu bitten oder was gibt es für Hilfen, dass man diese positiven Glaubenssätze, ja, dass man sich die ins Bewusstsein ruft. Ich kenne das von mir, Das will ich noch kurz erzählen. Vor 10 Jahren oder so war das bei mir ganz arg schlimm. Es ist immer noch so, also nicht so schlimm, aber da war es ganz arg schlimm mit dem Selbstwert bei mir. Und da waren wir damals in einer Kirche, wo wir regelmäßig hingegangen sind, die sehr, sehr groß war und sehr anonym und sehr kalt. Und nach außen immer alles sehr perfektionistisch ausgeguckt hat und es war sehr, sehr verhaltensorientiert. Also es ist mir rübergekommen, ja. Da war das natürlich für mich mit dem schwachen Selbstwert ein Riesenproblem. Ich hatte da zum Glück noch keine Kinder. Mit diesem schwachen Selbstwert. Früh hatte ich stundenlang mir überlegt, was ziehe ich an? Also was ziehe ich an, damit es passt? Weil die waren da immer alle sehr aufgebrezelt, aber doch so Achtung. Also was weiß ich jetzt als Beispiel, der Rock darf nicht zu kurz sein, er sollte nicht zu lang sein, der Schuh nicht zu hoch, nicht zu flach, aber kann ich dann noch laufen? Also ich meine, es ging eigentlich da gar nicht mehr um mich. Ich habe einfach versucht, mich da völlig anzupassen. Dann bin ich da reingegangen, dann saß ich da und dann ging das wirklich los. Dann kamen die dann nacheinander rein, alle gestriegelt und geschniegelt. Und ich dachte, ach Gott, wer bin ich denn jetzt? Ich reiche nicht, ich genüge hier nicht, ich darf jetzt nichts Falsches sagen. Und ach, wie schauen die alle aus? Und bei mir sind dann aber auch Gefühle zum Beispiel, also jetzt nicht nur solche Komplexe, sondern auch wie Eifersucht hochgekommen. Dann mein Mann saß neben mir, und ich dachte, okay, gut, der findet jetzt die anderen bestimmt viel besser wie mich. Und schau, wie die ausschauen und so weiter. Und ich habe dann mir wirklich einen Kraftspruch, einen positiven Glaubenssatz, also von Gott zurechtgelegt, und zwar aus Jeremia, ich bin je und je geliebt. Und den habe ich mir wirklich, sobald es aufkam, immer wieder gesagt. Also ich habe mir gesagt, okay, Sonja, Gott sagt jetzt. Zack. Und das nächste Mal wieder. Und das nächste Mal wieder. Und es war dann wirklich irgendwann weg. Also ich hatte dann diese Gefühle nicht mehr und ich konnte dann später da ganz normal reingehen. Klar, als hochsensibler Mensch habe ich mir dann trotzdem ab und zu Gedanken gemacht. Aber dieses ganz Krasse für mich, wo ich dann auch an meinen Partner abgelassen habe, das war dann wirklich weg. Und es war meine Hilfe, dieser Satz. Und ich habe mich da auch lange Zeit mit dem Hohelied der Liebe beschäftigt. Und das, für die, die es kennen, ein Buch aus der Bibel, die es nicht kennen, verwendet man oft für den Liebenden und ja, die Liebende. Aber ich habe das ganz bewusst auf mich und Jesus angewendet. Also das war auch eine Hilfe für mich. Wo es dann um diese Sulamit geht, eine Frau, die halt eigentlich total überarbeitet ist, eigentlich in einem Burnout drin ist und so weiter und die sich auch hässlich fühlt. Und dann steht da wirklich drin, du bist schön. Also der Geliebte Jesus sagt zu Sonja, du bist schön. Und diesen Satz hatte ich mir dann in dieser bestimmten Situation auch gesagt. Du bist schön, du bist die Schönste, steht da drin. Jesus sagt mir das. Und damit war auch dieser Komplex weg mit der Aussehenssache, die ja für uns Frauen auch oft schon so ein Punkt ist. Ja. Und genau, jetzt würde mich interessieren, habt ihr Hilfen noch oder besondere Sätze, die ihr euch sagt in den Situationen? Mhm. Wer möchte?
Ich knüpfe nur noch an das an.
Okay.
Ich glaube auch, dass das Beste ist, sich von Gott, von Jesus, von diese Sätze zusprechen zu lassen, die genau das treffen, was einem, wo man seine Verletzlichkeit, seinen negativen Glaubenssatz hat. Ich merke, manchen Menschen, die so ganz realistisch sind, denen helfen so ganz überbordende Glaubenssätze nicht. Also in dem Sinn zum Beispiel, jemand fühlt sich sehr schlecht aus, ich bin schlecht ausgebildet, ich kann nichts, ich weiß wenig, ich bin ein bisschen dumm, ich bin nicht so intelligent wie andere, ja? Und dann dem zu sagen, du bist die intelligenteste Person der Welt. Ja?
Hilft dem rational denken.
Nein, die können sich das auch nicht zusprechen, weil selbst die Erwachsenen, ich ihnen sagt, sei nicht blöd, du bist nicht die intelligenteste Person der Welt. Und da hat mir auch die Steffi geholfen, dass sie sagt, such dir eine realistische Basis. Und da hat sie mir geholfen, indem sie zum Beispiel sagt, dass du sagst, ich bin klug genug, ich bin klug genug oder ich bin schön genug.
Genau.
Oder ich, ja, bin, also so, ich bin ausreichend. Ja?
Es passt.
Zum Beispiel, ich bin für meinen Partner schön genug.
Ich bin schön genug.
Ja? Oder was super ist, ist ja bei Gott, ich bin eben so, wie ich bin, geliebt. Ne? Ich bin klug genug, um geliebt zu sein.
Mhm.
Ja? Also Gott liebt mich ja auch mit meinem Durchschnitt. Ja. Mhm. Also man muss nicht immer sich die Glaubenssätze raussuchen. Also ich finde das mit dem Hohelied super, weil in Jesu Augen sind wir natürlich auch wunderschön. Mhm. Aber für jemanden, der ein Leben vor dem Spiegel verbracht hat und ständig Sachen an sich sieht, mit denen er unzufrieden ist, würde manchmal einfach reichen, wow, ich bin schön genug, um ein glückliches Leben zu führen, um geliebt zu sein. Ja, ich bin, erst so, also diese mittlere Basis zu finden oder als Sprungbrett zu, weiß ich nicht, ich kann nicht mit Werkzeug umgehen, ich bin ungeschickt, dass man sagt, ich kann noch nicht. Oder bei mir ist es so, ich sage mir immer, ich bin unordentlich, das hilft mir gar nichts. Ich bin unordentlich, das ist ein total wahrer Glaubenssatz. Aber auch da kann man ja was verändern. Man kann sagen, ich bin noch nicht so ordentlich, wie ich gerne sein möchte, aber das hilft mir ja schon, ja, ein Stück weit so, ja, in so einem Punkt, den man auch ändern kann, so einfach, ja.
Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, Juli, super, super wichtig, wenn wir versuchen, zu schnell an diese Sachen auch kognitiv ranzugehen, wenn wir merken, es gibt ja ganz viele so Komplexe auch, ne, wie ich bin dumm, ich bin hässlich, ich bin so, ne, und dann kommt jemand, oder ich kann nicht singen, da kommt jemand und sagt, ich finde, du kannst singen, du hast eine schöne Stimme, nee, ich kann nicht singen. Und das kann man ihr 100-mal sagen, weil die Wunde, die sitzt so tief, da bringt dieser Spruch nichts. Du musst dich erst mit dem Schmerz verbinden und diesen Schmerz ausweinen, dass vielleicht jemand zu dir häufig gesagt hat, boah, das war irgendwie nicht so, das war irgendwie schief. Mhm. Du hast dich bemüht, aber, und das waren halt vielleicht bedeutende Menschen in deinem Leben. Mhm. Der Schmerz sitzt so tief, dass du so eine Schutzmauer hast, dass all diese Sätze abprallen würden. Die würden eiskalt abprallen. Mhm. Und da finde ich das so wichtig, sich mit diesem Schmerz zu verbinden. Ein Psalm 51, 8, ich finde, das ist so schön, wie der das hier auf den Punkt bringt, steht, du hast Gefallen an Wahrheit im Verborgenen. Im Verborgenen wirst du mir Wahrheit auftun. Und dieses Verborgene, das ist so dieses innere Wesen, das Verschlossene. Und ich glaube, dass Gott auch da Wahrheit reinsprechen möchte. Mhm. Also manchmal braucht es einen Partner, manchmal braucht es Gebet, manchmal ist es eine Freundin, manchmal braucht es einen Therapeuten. Da muss jeder schauen, wie weit komme ich. Mhm. Ne? Aber Gott will diese Wahrheit, das, was in mir verschlossen ist, er will das auftun, damit Wahrheit, die Wahrheit, wie er über uns denkt, wie wir sind, dass es wirklich in unser Herz eindringen kann. Mhm. Und genau, und das erlebe ich auch immer wieder. Diese Schutzmauern, die darf man nicht unterschätzen. Also es geht nicht jetzt kurz, ich mache jetzt eine Abkürzung, ich sage mir jeden Tag ganz viele Glaubenssätze. Mhm. Wenn innen drin so ein ganz großer Schmerz ist, der nie gesehen wurde, nie ausgeweint wurde.
Mhm. Okay, ihr Lieben.
Ja, wobei wir arbeiten ja auch mit Glaubenskarten auch für Kinder. Das möchte ich auch vielleicht als Strategie noch sagen.
Oh, ja, bitte, bitte.
Unsere Glaubensschätze, was Gott in dir sieht, weil er dich so sehr liebt. So heißt das ja, ne? Voll süß. Genau, da arbeiten wir auch ganz viel mit diesen positiven Glaubenssätzen. Haben wir ja extra gemacht. Vorne ein positiver Glaubenssatz, hinten ein Bibelvers in Kindersprache, der so richtig krass in die Kinderherzen einfließen kann. Schon ab 2 oder keine Ahnung, ich wuchs klein auf. Ne? Ich glaube einfach, dass diese Wiederholung unheimlich hilft, unheimlich stark machen kann im Alltag. Mhm. Auch bei den Kindern, dass man täglich, also ich mache das auch, und wir machen auch noch eine Podcast-Folge extra für Kinder, genau. Wie ich positive Glaubenssätze mit Kindern verstärken kann, machen wir noch. Dass diese Glaubenssätze eine unheimliche Kraft haben, wenn es in den Kindergarten geht, wenn es in die Schule geht, wenn irgendwas ist, so dass die sich das selber auch sagen, dass sie die Wahrheit, die Gott über sie denkt, auch aussprechen, in Verknüpfung mit einem Bibelvers. Ich glaube, das ist echt ein großer, großer Schatz.
Ich meine, das hilft dir ja auch weiter als Mama, ne?
Das spricht zu meinem inneren Kind.
Genau.
Ne? Wenn ich das lese.
Ja, absolut. Doch,
ich würde diesen Glaubens, ja.
Mach du erst, mach ich dann.
Ich wollte eben nur sagen, ich finde diese Glaubenskarten fantastisch, dass man eben schon sehr früh den Kindern die Sonnenkind-Sprüche, also die Sonnenkind nennt die Steffi so die Sammlung der positiven Sätze, die wir glauben über das Leben und über uns selbst, dass man ihnen die schon mitgibt. Aber ich glaube, wir sagen Erwachsenen-Ich, aber als Kind Gottes darf man ja auch immer als Erwachsener das Kind des lieben Vaters sein. Und deswegen glaube ich, dass diese positiven Glaubenssätze am Kühlschrank, ne, so an den Kühlschrank gehängt oder irgendwo in Sichthöhe an den Laptop gehängt, dass einem die immer wieder, also die
am Spiegel wäre es gut.
Millionen mal wiederholen, genau. Voll.
Weil sie einen halt auch so krass emotional abholen, weil die Illustratorin ist einfach Bombe. Die ist Bombe. Und diese Zeichnungen, die holen einen emotional in das, was dieser Satz transportieren will und in das, was der Bibelvers transportieren will. Und ich finde, da sind so ganz viele Ebenen abgefangen, die mir helfen, den Kindern helfen, also verschiedenste Altersgruppen. Also ich feiere das so und ich freue mich drauf, einfach, dass die bald endlich da sind.
Also wir freuen uns auch unheimlich drauf. Wir haben auch so ein Ersatzset vorerst zu Hause hier laminiert und so weiter. Und haben es heute früh auch wieder gemacht. Die Kinder ziehen den Spruch, wir sprechen den. Die eine ist noch ein bisschen jünger, da machen wir dann Bewegungen dazu, dass es da auch mehr ans Kinderherz geht. Und ich ertappe mich dann auch immer, wo ich sage, okay, Sonja, das gilt jetzt für dich auch. Und wie die Judith sagt, einer dieser Sätze heißt zum Beispiel, ich bin ein Gotteskind. Ja, und das trifft für uns alle zu. Und das Thema ist einfach unerschöpflich, liebe Zuhörer. Und wir wollen jetzt trotzdem zum Ende kommen. Ich will mich bedanken wieder, Judith, für deine Offenheit, dass du mit dabei warst. Wir hoffen, wir können dich mal wieder gewinnen. Danke auch, Juni, für deine Offenheit, für deine Beiträge. Und wir wollen euch einfach ermutigen, dass ihr euch auch damit beschäftigt, dass ihr Heilung zulassen könnt, dass ihr packt eure Schaufeln aus, grabt tief, lasst Tränen zu. Und es wird auch in den nächsten beiden Folgen sehr spannend werden, wenn es darum geht, Glaubenssätze und das Männerherz. Da wird es zwei Folgen geben mit dem Carsten Sewing. Er ist christlicher Therapeut und er arbeitet für Free at Heart. Er ist bemüht, also dort Männerherzen zu erreichen und freizusetzen. Also unbedingt, falls jetzt hier viele weibliche Zuhörer sind, sagt es euren Männern. Es wird unheimlich spannend werden, aber auch für uns als Frauen, um da drauf zu blicken. Ich wünsche euch jetzt ganz persönlich, dass ihr hören und annehmen könnt, was Gott euch zuruft, was er über euch denkt. Achtung, du bist geliebt, zutiefst und wahrhaftig geliebt. Du bist wertvoll, unendlich wertvoll. Du darfst Fehler machen, auch als Mama und als Papa. Du bist sicher und geborgen. Ich habe dir vergeben, ganz und gar. Und ich bin jetzt mit dir und ich werde dich niemals verlassen. Lass seine Glaubenssätze in deine Gedanken und sprich sie immer wieder aus, dass Kraft davon ausgehen kann. In Bindung mit ihm kannst du ruhen und Kraft schöpfen und wachsen. Fühlt euch jetzt wieder ganz fest umarmt von uns. Danke fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Podcast Sonntag mit Inbindung. Tschüss, ihr Lieben.
Tschüss.
Tschüss.